Amen. Unser Thema, verstehen mich so alle? Gut?
Zu laut.
Ja?
Zu laut.
Dem Herrn sei Dank. Unser Thema, die Gemeinde Jesu Christi im Bilde der Ehe. Ja, so etwas. Bevor wir darauf eingehen, noch ein Blick in die Gegenwart in Bezug auf Israel und haben in Jesaja 41 eine feine, deutliche Orientierung und Antwort auf die Frage, wie wird mit dem gegenwärtigen Staat Israel weitergehen. Jesaja 41, wir haben gehört, um das Wort Gottes richtig sehen, verstehen und eingeordnet sehen zu können in den verschiedenen Haushaltungen Gottes und den verschiedenen Zeiten, dass wir fragen, wer spricht, wo geschehen die Dinge, wann geschehen die Dinge, wozu und so weiter. Da ist dieses Kapitel 41 dann besonders von Vers 8 an gewaltig. Jesaja 41, Vers 8. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes. Aha. Also wer spricht, ist klar. Der Gott Israels, Gott der Höchste. Angeredet, der Angeredete, Jakob, Israel, der Same Abrahams, des Freundes Gottes. Feine Einleitung. Und jetzt, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe. Wann ist so etwas geschehen? Vor wie viel tausend Jahren? Nicht. Vor wie viel hundert Jahren? Auch nicht. Aber vor wie viel Jahrzehnten? In unseren Jahrzehnten. Wir haben die Antwort auf die Frage, auf welcherlei Zeit geht dieses Wort. Ganz klar auf unsere Jahrzehnte, wo Gott die Zerstreuten von den fernsten Gegenden, von den Enden der Erde herzugerufen hat, wohin herzugerufen hat. Nicht nach Berlin und nicht nach Moskau und nicht weiß wohin, sondern nach der Stadt des großen Königs und der heißt Jesus Christus. Nach Jerusalem, ins verheißene Land. Abrahams, meines Freundes. Und ich spreche, du bist mein Knecht, Ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Aha, hätte Grund, wäre Grund genug vorgelegen, dass Gott dieses Völklein verschmäht. Mehr als. Aber ich habe dich nicht verschmäht. Jetzt Achtung, eine ganze Reihe Worte der Ermunterung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ist das ein Trost für Israel heute? Könnte Israel sich fürchten? Hochaktuelle Worte, jedes Wort. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher. Hätte Israel Grund, ängstlich umherzugucken? Wunderbare Worte, treffende Aussprüche Gottes. Blicke nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, jetzt Achtung, es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Gibt's heute solche? Und was haben die für eine Verheißung? Ganz klar. Genügt aber noch nicht dem Gott Israels. Alle, die wider dich entbrannt sind, es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir hadern. Wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Denn ich, Jehova, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das wunderbare Wort jetzt in Vers 14. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Man spricht ja von einem verlorenen Haufen, und das ist nicht mal ein verlorener Haufen, sondern ein Häuflein. Wurm Jakob, da kann man mit einem Fußtritt den zermalmen und die Frage ist erledigt. Und das verlorene Häuflein Israel ebenfalls. So denken sie. Du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Jetzt kommt die Praxis, wie Gott diesem Wurm und Häuflein helfen wird. Ich helfe dir, spricht Jehova, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Christus. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen, neuen, also modernen Dreschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Was sind Berge? Das sind die Reiche. Die sieben Berge, die du sahst, sind sieben Könige und sieben Reiche, sieben Königreiche. Also, du wirst Berge dreschen und zermalmen. Liebe Geschwister, was heißt das auf Deutsch? Genau das, was USA schon proklamiert hat. Die beste militärische, modernste Ausrüstung auf dem ganzen Erdenrund besitzt Israel. Wer hat sie gerüstet? Ich habe sie dazu gemacht. So steht geschrieben. Nicht direkt, aber durch die Gegebenheiten, die nun in der Unheimlichkeit der modernen Kriegführung möglich sind. Ich habe am Fernsehen noch gesehen, da waren die Israelis wieder großzügig, die haben den Arafat einschiffen lassen, um nach Westen in ein mohammedanisches Land sich abzusetzen. Und dann habe ich gesehen und gehört, wie er noch ein paar Worte gesagt hat zu den zurückbleibenden Freunden. Gegen die Kriegsmaschinerie Israels kommt keine Macht der Welt auf, hat Arafat gesagt. Der hat allerhand erlebt. Es kommt aber noch ein Aber dann. Du wirst sie waffeln, dass der Wind sie entführt und der Sturm sie zerstreut. Du aber, du wirst den Jehova frohlocken und in dem heiligen Israels dich rühmen. Der gegenwärtige Staat Israel hat nach all diesem Kriegsgeschehen, von dem hier die Rede ist, eine solche, oder das heißt, der Gott Israels hat sich jetzt verherrlicht an seinem Wurm und Häuflein Israel in einer Weise, dass alle Welt weiß, erstens, der Gott Israels lebt und zweitens, Israel ist von Gott auserwählt und alles kippt um auf dem Erdenrund und jeder will jetzt der beste Freund Israels sein. Das sind alles Bibelstellen dafür da und vor allem schenkt Gott dem gegenwärtigen Staat Israel noch vor den letzten 7 Jahren etliche Jahre von Glückseligkeit und Zuständen, die zu verwechseln sind mit denen vom 1000-jährigen Reich. So, das war mein Präludium, jetzt kommt unser Thema. Dazu haben wir das Wort in Epheser 5. Lesen wir von Vers 30 an. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Mal klar. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Jetzt kommt typisch ein paulinischer Ausdruck. Ich aber, nicht im Gegensatz, sondern im Unterschied zu anderen Ordnungen Gottes. Ich aber sage es oder beziehe es oder auf in Bezug, sage es in Bezug auf Christum und auf seine Versammlung. Also was erlaubt sich Paulus? Wir sind immer belehrt worden, Israel ist Gott gegenüber immer weiblich, vollständig richtig, immer. Ja. Gott gegenüber immer weiblich und Christus ist ihr Mann. Und so lesen wir im Alten Testament diese Tatsache noch und noch und haben da im Propheten Hosea, also im ersten kleinen Propheten, im Kapitel 2 schon Vers 19, und ich will dich mir verloben, Elberfelder, aber im Hebräischen heißt es direkt vermählen, nicht nur verloben, vermählen. Ich will dich mir vermählen in Ewigkeit, und ich will dich mir vermählen in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit und so weiter. Und du wirst zu mir sprechen, geht es dann weiter, du bist mein Mann. Und Gott und Christus bestätigt das und freut sich darüber. Das Verhältnis Mann-Weib ist in Bezug auf Israel als Jungfrau, Braut, Weib uns wohl allen gut bekannt. Nun kommt Paulus, ich aber beziehe dieses große Geheimnis. Und im Neuen Testament gibt es nur zwei große Geheimnisse. Und das zweite große Geheimnis ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit und beginnt sonderbarerweise wie Gott geoffenbart im Fleisch. Und so weiter, und so weiter. Ein wunderbares Geheimnis, das groß ist, Gottseligkeit. Da sind wir nicht nur im Allerheiligsten, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, sondern da ist unser Leben mit Christus in Gott verborgen. Geborgen. Und nun hier, Paulus, ich aber beziehe dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christum und seine Gemeinde. Wir haben ja gerade gelesen, wir sind Glieder seines Leibes. Also die Glieder des Leibes des Christus sind gleichzeitig noch was? Christus gegenüber. Weib. Ah ja, die Ehe. Das Geheimnis zwischen Mann und Weib, um das geht es hier. Und wir haben ja gestern Abend, da drüben war es, glaube ich, noch lernen dürfen, dass Gott selbst männlich-weiblich ist in einer Gestalt. Und deshalb das letzte Geschöpf, das Gott geschaffen hat, der Zeit nach, Adam, lasst uns Adam machen, einzahlen. Männlich-weiblich. Der erste Mensch war in einer Gestalt, eben Abbild Gottes, in einer Gestalt männlich-weiblich. Beweis dafür ist ja, dass dann, als Gott feststellen musste, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen. Wir haben gesehen, warum. Adam hatte die Ehre, dass Gott ihm eines Tages, er hat ihn ja bestimmt zum Herrscher über alles übrige Werk seiner Hände. Adam, Abbild Gottes, war zum Herrscher gesetzt über die Cherubim, über jeden Wurm, über jeden Atomkern, über alles Werk seiner Hände. hast du ihm zu unter seine Füße gelegt, den Adam vorerst. Jetzt kam die Stunde, wo Gott ihm die Ehre gab, auf dem Gebiet der Zoologie, der Tierwelt, jedem einzelnen Tier einen Namen zu geben. Gut. Als Herrscher über alles hatte Adam alle Fähigkeiten, alle Funktionen, alle Möglichkeiten in der Schöpfung, in allen Beziehungen. Von Gott war er gefüllt mit überströmender Weisheit, überlegen über alles, wenn er herrschen soll, über alles. Ne? Dann wusste Gott, also wenn er jetzt einen Löwen sieht, mit der Löwin, dann weiß er sofort, was wollte ich hier an Gottes Werten zur Darstellung bringen. Und gab einen Namen, wo nicht nur der Name tadellos saß, genau wie Gott es wollte und gedacht hat, sondern auch noch die Zahl des Namens stimmte, in mathematischer Präzision. Schnell die Bemerkung, in den beiden Gottesoffenbarungssprachen, Hebräisch, Altes, Griechisch, Neues Testament, gibt es keine Zahlensysteme. Da hat es Gott einfach gemacht. Der erste Buchstabe ist im Hebräischen und Griechischen gleichzeitig die Zahl 1. Unser Gottes Wort ist nicht nur literarisch Gottes Wort, Worte, die zu lesen sind, sondern gleichzeitig mathematisch, rechnerisch die Rechnung Gottes. Und die stimmt auf Heller und Pfennig, samt jedem Pünktchen, das dabei ist. Ist Jesus meiner Meinung? Nein. Aber ich bin der gleichen Meinung wie Jesus. Wahrlich, ich sage euch, nicht der kleinste Buchstabe im Hebräischen, das ist das I, das J, das J, und kein Pünktchen daneben wird vergehen, solange nicht alles, was da drin verborgen ist, erfüllt sein wird. Liebe Geschwister, so lesen wir Blödiane, nicht? Wir dummen Kerle heute, so lesen wir die Bibel. Und an denen hat der Heilige Geist so Freude, dass er sich ihnen offenbart in einer Weise, die überragend ist in seiner Barmherzigkeit. So, jetzt haben wir die Ordnung, die Gottesordnung. Gott ist das Haupt des Christus. Christus ist das Haupt seines Leibes. Christus mit seinem Leib ist das Haupt Israels als Nation. Und im Leib des Christus sind ja unzählige aus allen Stämmen Israels auch dabei. Aber der Leib des Christus, unter dem Haupt des Christus, ist das Haupt Israels als Nation. Also bitte, heute Israel als Nation. Israel als Nation ist das Haupt aller Nationen, aller übrigen 70 Nationen auf der Erde. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Jetzt ist Israel auf einmal männlich. Ist mein erstgeborener Sohn, gegenüber allen Nationen. Aha. Da ist er Sohn. Da ist er Mann. Haupt der Nationen. Und das, irgendwie liegt das bei den Nationen drin und deshalb hassen die Juden. Was? Die, gerade die Juden sollen unser Haupt sein. Das wollte gerade noch, ne? Besonders dann die Nation, entschuldigt, ich bin ja neutraler Schweizer, ich bin nur ein Neutron, kein Proton und kein Elektron. Dass dann gerade die unter den Nationen besonders israelfeindlich ist, die nach Israel gleich an erster Stelle sind, nämlich die Germanen. Biblisch, ganz klar. Ich habe mal gesagt, vor Jahrzehnten, solange Jerusalem noch getrennt, geteilt ist in zwei Teile, gell? Solange ich keine Hoffnung für Berlin. Hat Gott noch lange gewartet, bis Berlin dann auch dran kam, dass wieder eine Einheit wurde, nachdem Jerusalem schon in vielleicht 10 oder mehr Jahre auch schon zur Einheit geworden war. Und die Nationen, jetzt kommt etwas Eigenartiges, sind Haupt der ganzen Engelwelt. Auch die Nationen sind Nachkommen Adams, des Herrschers. Da von den Engeln geschrieben steht, sehr einfach, gewaltig, sind sie die Angelei, nicht allzumal dienstbare Geister. Menschen werden nie als Geister bezeichnet. Es sind also nicht nur Boten, wie Bruder Knoch übersetzt, wo man da alles Mögliche noch verstehen könnte unter Boten, nicht? Ein Briefbote ist ein Mensch und so weiter. Nein, die Angelei, im Griechischen so genannt, sind allzumal dienstbare Geister. Also für uns unsichtbare Wesen sind Dienstboten. Dienstboten. Die armen Engel. Jetzt ist die Katastrophe, die alle schrecklichen Dinge, die auf der Erde jetzt und im ganzen Weltall existieren, den Anfang gegeben haben, nämlich weil der erste Mensch sich von Gott abgewandt hat, ja, da sah er die Tiere immer paarweise, Männlein, Weiblein, Männlein, Weiblein. Und jetzt kommt die falsche Weichenstellung oder Haltung des ersten Menschen Adam im Bilde Gottes männlich-weiblich sein. Jetzt guckt er auf sich und ich bin da allein, das sind immer zwei Äußer. Das nicht, das wird auch nicht, wenn ich so etwas neben mir hätte, so, nicht? So etwas Elegantes, Schönes. Und dann war es geschehen. Und jetzt sagt Gott, es ist nicht gut. So wie Gott den Menschen geschaffen hat, also es war alles sehr gut. Jetzt hat er auf sich geblickt, sieht, ich bin allein, ich habe keine so Gefährtin da. Was hätte er jetzt tun sollen? Was wäre jetzt das Richtige gewesen? Na ja, der Herr war ja da. Ne? Herr, warum bin ich so allein? Ne? Mein lieber Adam, du bist ja als einziges Geschöpf mein Abbild. Du darfst in einer Gestalt bist du Mann und Weib. Nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine jetzt wünscht, ja, also gut, so. Was macht er jetzt? Einen tiefen Schlaf auf Adam. Die erste Narkose von Gott und der erste gewaltigste, komplizierteste chirurgische Eingriff, Gott selbst, operiert jetzt das ganze weibliche, die weibliche Hälfte heraus und stellt sie jetzt hin. Und Adam, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Oh weh. Und damit begann die ganze Katastrophengeschichte. Und jetzt hat Gott den Herrscher über alles Werk seiner Hände unter die Dienstboten erniedrigt, unter die Engel erniedrigt, zum Glück nur für nach Maßstäben Gottes für kurze Zeit. Aha. Und die Schrift sagt, unter zwei oder drei Umständen ist es nicht auszuhalten. Erstens, wenn ein Knecht zum König gemacht wird, nicht auszuhalten. Zweitens, wenn eine Magd zur Herrin gemacht wird, darunter ist nicht auszuhalten. Und jetzt sind die ganze Dienstbotenschaft der Engel herrschen jetzt über die Menschen. Stimmt's? Ist nicht mehr auszuhalten? Ja. Das kommt mir gerade in den Sinn, aber wir dürfen Haushalter der Geheimnisse Gottes sein. Haben wir die Reihenfolge? Gott, Christus, sein Leib, Israel, die Nationen, die Engel, jetzt kommt noch das Siebte. Für was sind denn die Dienstboten da? Die haben für Ordnung zusammensorgen in den Räumen. Untergeschoss, da ist ein Weinkeller und da ist die Heizung und da ist die Zentrale der Wasserversorgung für alle Gesetze in der Schöpfung und für alle Ordnungen, Wind und Feuer und Wasser alles, sind sie, und so ist das die siebte Stufe, das von Gott geschaffene Material und die Funktionen in den Naturordnungen. Wenn nun Christus, Christi Haupt, Gott ist, ist Christus seinem Vater in allen Dingen vollkommen untergeordnet, wie ein Weib dem Mann. Und jetzt sind wir, ist Christus unser Haupt. Und jetzt sollen wir, Gemeinde, unserem Haupt untergeordnet sein. Ja, das geht ja gar nicht anders, das ist in der Natur der Sache. Und jetzt, Leib des Christus samt Haupt, Haupt Israels. Israel, Haupt der Nationen, da sind die Nationen weiblich untergeordnet und dann sind die Engel und die Nationen weiblich untergeordnet, alles so, Mann und Weib ist ja hier die Sache. Und jetzt praktisch für uns, sagt die Schrift, so ist nun der Mann seines Weibes Haupt. Aber das Haupt des Mannes heißt Jesus Christus, steht auch geschrieben. Liebe Schwestern, wenn wir Männer, die wir verheiratet sind, zuerst einmal unserem Haupt Jesus Christus vollständig untergeordnet und gehorsam sind in allem, dann wird es unseren Frauen nicht mehr schwerfallen, auch ihrerseits die richtige Stellung zu beziehen. Und jetzt? Wer von uns hat jetzt nicht gedacht, ja, Halbbruder Mohn, jetzt soll Christus sowohl der Mann Israels sein, als auch unser Mann, der Mann der Gemeinde Jesu Christi. Ja, Bruder Mohl, ich sage, Bruder Mohl, der glaubt allem, was geschrieben steht, und wenn er dann etwas nicht versteht, wie gerade mit diesem Widerspruch oder mit dieser Unmöglichkeit, ja, dann melde ich mich beim Herrn. Ja. Erkläre mir das. Ist das zu verstehen? Richtig? Bitte? Wem Weisheit mangelt, der bitte und sie wird ihm gegeben werden. Genau. Wer den himmlischen Vater, wer Gott um den Heiligen Geist bittet, bekommt er denn? Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten, wenn ihr, die ihr doch böse seid, wenn ein Kind um Brot bittet, ihm nicht einen Stein gebt und wenn er ihm einen Fisch bittet, nicht einen Skorpion gebt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen, die ihn um den Heiligen Geist bitten, den Heiligen Geist schenken? So groß ist unser Gott. So wunderbar. Und nun haben wir wieder die Ordnungen des Hauses Gottes vor uns. Vorhof, mal so darstellen, Vorhof, Heiligtum, das ist das Haus, und hinter dem Heiligtum das Allerheiligste. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Vorhof wird noch beleuchtet von Sonne, Mond und Sternen. Weltliches Licht, geschöpfliches Licht. Im Heiligtum ist der goldene Leuchter das Licht. Da haben Sonne, Mond und Sterne nichts mehr zu suchen. Der goldene Leuchter. Und der goldene Leuchter ist das gebrochene Licht des Heiligen Geistes. Gott, der gesagt hat, ich will um meiner Liebe zu den Menschen in der Finsternis wohnen. Im Allerheiligsten hat es gar kein Licht. Da ist der das Licht, der das wahrhaftige Licht ist. Und er kam in den Kosmos, in seine Schöpfung. Finsternis, dein Licht. Hat sich selber zur Finsternis gemacht, um sein ganzes Licht ausschütten zu können über die ganze verlorene Schöpfung. Das Licht des Glaubens, der Hoffnung und seiner Liebe. Aha. Im Vorhof versammeln sich Männer und Frauen, also Ehepaare, normale Ehe nach Fleisch und Blut. Gut. Der Wille Gottes ist ein Dreifacher. Vorhofgemäß findet er nur für gut, was da geschieht. Im Heiligtum sind die Dinge schon wohlgefällig und erst im Allerheiligsten ist alles vollkommen. Die Liebe, die Gnade und Barmherzigkeit, die Gottseligkeit ist hier. Aha. Gut, Mann und Weib nach Fleisch und Blut. Jetzt die Beziehung Christi als Mann Israels hat ihre Ordnung und ihren Platz im Heiligtum. Ist wohlgefällig vor Gott, aber noch nicht vollkommen. Und die Beziehung Mann-Weib, jetzt bitte, nicht nach Fleisch und Blut, bitte, jetzt nach Geist und Leben, die Beziehung Christi zu den Gliedern seines Leibes ist im Allerheiligsten, das Vollkommene. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Das sind die drei Ordnungen des Willens Gottes. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Und da gibt es ja nichts zu vermischen. Ich will mal sagen, ja, es sind noch fast eine Viertelstunde bis Buffalo, nicht? Also, es reicht noch schön. Die Leviten opfern auf dem Brandopferaltar im Vorhof. Mittelpunkt vom ersten Teil des Vorhofes. Sagt einer zum anderen, du, ich halte es vor Hitze, mir trägt der Schweiß da runter. Der Altar da, damals bei Mose, war aus Akazienholz, komm, wir schieben den Altar schnell ins Heiligtum rein, da ist schön, das sind vier Decken, da ist schön schattig, da kann man normal arbeiten, nicht? So. Was ich jetzt gesagt habe, wagte kein Israel, kein Levite zu denken. Geistlicherweise aber ziehen wir Worte Gottes, die in den Vorhof gehören, hinein ins Heiligtum, merken Sie sich mal, sogar noch bis ins Allerheiligste, Worte wie das Gott in Christo war, und das All mit sich versöhnt hat, gehört ins Allerheiligste. Da werden Stellen vom Gesetz, die nur im Vorhof nach Fleisch und Blut ihre Berechtigung haben, bis ins Allerheiligste geschleppt. Die Leviten wären tot umgefallen im Moment, wo sie sowas gemacht hätten. Wenn Gott uns auch umfallen ließe bei unseren Verkündigungen tot, dann wären nicht mehr viele Brüder da. Aha. Ordnungen im Hause Gottes. Allerheiligste, Mann, Weib, ist ja in Gott selbst vorhanden. Männlich, weiblich. Er erbarmt sich, wie ein Vater sich erbarmt über seine Kinder. Und er kann trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und aus diesem Mutterschoß Gottes des Vaters ist Jesus Christus gezeugt und geboren worden. Diese Zeugung, heute habe ich dich gezeugt, dieses Heute Gottes ist ohne Anfang und ohne Ende. Der Sohn und der Vater. Ja, wenn das so ist, dann können wir von Weitem verstehen, dass Christus sowohl echter Mann gegenüber seinem Weib Israel sein kann, in der Ordnung des Heiligtums, als ebenfalls echter, wunderbarer Mann für die Glieder seines Leibes als sein Weib. Jetzt schlagen wir ein Wort auf aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 12, Vers 36, da staunen wir. Wir lesen von Vers 34 an. Also wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Vers 35. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Das sagt er zu seinen Jüngern, in seiner Niedrigkeit. Und jetzt kommt ein Wort. Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, auf das, wann irgend er aufbrechen mag, von der Hochzeit kommend. Ja, wir wissen, wenn er kommt für Israel, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, dann feiert er Hochzeit mit Israel. Und woher kommt er schon? Er kommt schon von einer Hochzeit, ein schöner Bräutigam. Ja. Aber dass ihr schon etwas lächeln könnt bei der Situation, erweisen wir uns als echte Söhne und Töchter Isaaks, denn Isaak heißt ja Lachen. Ja. Ja. Von der Hochzeit aufbrechen wird. Ah. Und jetzt kommt. Oho. Oho. Ja, ne? Das wunderbare Unterthema. Paulus als Eliezer Gottes. Kennen wir die Geschichte von Eliezer? Der für Isaak, den Sohn Abrahams, ein Weib zu holen hatte, in fernem Lande, in Ur, in Chaldea. Ja. Sagt Abraham zu seinem Knecht, er war der Chef der Knechte Abrahams, er hatte ja über 200 hausgeborene Knechte, die alle hatten Weiber und Kinder. Und da waren nur die Hausgeborenen und die Nicht-Hausgeborenen sind gar nicht gezählt. Also das war ja eine ganze Völkerschaft, Abraham, wie er auszog aus Ur in Chaldea. Und dieser Eliezer hatte so das volle Vertrauen Abrahams, dass Abraham dem Eliezer die Verwaltung all seines Reichtums. Abraham war der reichste Mann der Welt. Nicht nur an Vieh und Kleinvieh und Vieh und, sondern an Gold und Silber und Edelsteinen und Knechten und Mägden und Vieh und Kamelen. Was ihr wollt. Abraham, reich. Jetzt sagt er zu seinem Eliezer, der alles verwaltete, gehe in das Land meiner Väter und suche dort für meinen Sohn Isaak ein Weib. Unterstehe dich ja nicht, etwa wenn ich gestorben bin, den Isaak mit dir zu nehmen, dass der dann selber dort ein Weib sucht. Das ist also Abraham sehr weise, ganz klar, sondern es muss ein Weib sein von dort. Ur in Chaldea heißt Licht in der Finsternis. Eliezer schwört seinem Herrn, ich werde genau das tun, wie es der Wille meines Herrn ist. Und Abraham gibt ihm noch die Weisung, und der Engel des Herrn wird vor dir herziehen. Und jetzt durfte ich entdecken, wie alles, was im Alten Testament vorhanden ist, Modell ist für große, unendliche, göttliche Herrlichkeiten. Modell, zuerst richtig, so war es damals, buchstäblich. Aber Gott hat die Dinge nicht in sein Wort aufgenommen, nur damit wir wissen, was da mal mit der Familie Abrahams gegangen ist. Nein. Abraham stellt Gott den Höchsten dar. Jetzt. Abraham heißt Vater der Höhe. Isaac stellt Jesus Christus dar. Stimmt das? Ganz klar. Und der Eliezer ist nun unser Paulus. Und die Rebekka sind wir. Wir. Ja, Bruder Mulk, das sind die ersten Dinge, die stimmen. Abraham, Vater der Höhe, ist Gott. Isaac, Modell für Christus. Und dass jetzt Paulus, Eliezer Gottes, genannt werden darf, schlagen wir auf. Paulus in die Stelle suchen. Im 2. Korintherbrief. 2. Korinther 11, Vers 2. 2. Korinther 11, Vers 2. Wir kennen die Stelle schon lange und haben sie halt nicht gelesen. Vers 1. Ich wollte, ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ertraget mich auch. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, nicht mit menschlichem. Denn ich habe euch, die Gemeinde Jesu Christi, einem Manne verlobt und euch als eine reine Jungfrau dem Christus darzustellen. Also was sind wir? Eine reine Jungfrau dem Christus darzustellen. Also, was macht Paulus hier? Für Jesus Christus eine reine Jungfrau zu suchen und ihm dann als reine Jungfrau zu verloben. So. Habe ich einen Mann verlobt? Wird diese Verlobung je aufgelöst? Ja. Da kommt unweigerlich eine Hochzeit dann. Unweigerlich. Ja. Er sattelt 10 Kamele mit entsprechenden Männern, macht die Reise und kommt dort in der Stadt an, vor der Stadt. Es war Abend, die Kamele lagern sich an einem Brunnen und er betet: Herr, jetzt bin ich hier und ich nehme von dir als Zeichen, wenn eines der Mädchen, die kommen, um jetzt Wasser zu schöpfen, und ich sie bitte, gib mir zu trinken, und sie gibt mir zu trinken und sagt noch, auch deine 10 Kamele will ich trinken, dann weiß ich, das ist das Weib, das du bestimmt hast für den Sohn meines Herrn Abraham. So geschah es, da kommt die Rebekka heraus mit dem Krug auf der Schulter, so setzt den Krug ab bei der Tränkrinne, guckt den Mann an und er sie und sagt: Gibst du mir auch etwas zu trinken? Dann sagt er sofort den Krug runter, sagt: Ja, gern. Und jetzt steigt sie hinab zu einer Quelle in der Tiefe. In der Tiefe. Kommt mit gefüllten Krug herauf und hält den Krug an seinen Mund. Er schlürft ein wenig und trinkt und dann sagt sie: Die Kamele sind ihre Kamele, ja, die haben ja auch Durst. Geht runter, Treppen runter in die Tiefe zur Quelle, immer mit gefülltem Krug, bis die Tränkrinne voll ist und die Kamele alle ihren Durst gelöscht hatten. Wie viel Liter Wasser brauchte es da? Konnte die arbeiten? War die hilfsbereit? Ja. Und dann wusste er, oh, da saß der Mann da und staunte, und staunte. Ja. Dann fragte er, wessen Tochter bist du so? Ja, so und so und so. Oh ja, das ist ja wunderbar. Und er wird eingeladen dort und die freuen sich. Und er so sagt, ich will nicht essen. Zuerst muss mein Auftrag, diese Tochter da, die ist die Tochter, wird das Weib des Sohnes meines Herrn Abraham. Ah, Abraham, so große Freude. Und dann heißt es, ja was, aber bleib doch noch ein wenig da, da können wir uns noch freuen miteinander, bevor er absetzt. Nein, nein. Ja. Dann sagt einer, ja, wir fragen doch noch die Rebekka selber, ob sie überhaupt ziehen will mit dem Mann. Ja, die kommt, ob sie ziehen will. Oh ja, gern, die ist aber einverstanden. Und dann merken die, da ist nichts mehr zu machen. Da haben sie sich noch gefreut zusammen. Und dann zog er zurück. Und jetzt war es Abend, kommen sie an, wo Abraham wohnt, wo Abraham gewohnt hat, er war gestorben unterdessen. Und da wandelt ein Mann auf dem Felde, still, sinnend am Abend. Rebekka fragt den Eliezer, kennst du den Mann? Ja, das ist jetzt der Sohn meines Herrn. Sie sofort rutscht vom Kamel herunter und verschleiert sich und er führt nun die Rebekka zu Isaac und Isaac führt sie in das Zelt seiner verstorbenen Mutter. So. Und dann wurde sie sein Weib und er gewann sie lieb. Eliezer Gottes. Eliezer hatte die Verwaltung von allem. Paulus, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Von Ferne muss das Weib meines Sohnes herkommen, von dort her. Das heißt, wir, Ferne der Zeit nach und vor Grundlegung der Welt bestimmt. Und wir sind gegenüber Israel, wir oder ihr, die Fernen. Wir waren fern von Gott, genau. Und so hat nun der große Eliezer Gottes, Paulus, seinen Dienst aufs Wunderbarste. Lest einmal das Kapitel nach und prüft, ob der Eliezer damals und Paulus für uns Wort für Wort großartig. Halleluja, Amen.